Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Wunsch hattet, Jesus so persönlich zu sehen und ihm so von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. An diesem Ostermorgen, da gibt es so ein paar Bibelstellen, die mich diesbezüglich ein bisschen verstören. Und ich habe festgestellt, eine, die ist heute Morgen der Lehrtext in den Losungen. Und bevor ich mit meiner Predigt anfange, würde ich die gerne mit euch teilen. Die steht in Lukas 24, Kapitel 30 und 31. Als ich angefangen habe, den Text zu lesen, dachte ich mir, da geht's ums Abendmahl. Da geht's nämlich los. Jesus nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Aber weit gefehlt, es geht nicht ums Abendmahl. Jesus sitzt mit zwei von seinen Jüngern am Tisch. Und wir haben ihm die ganze Story erzählt, wie dieser Jesus aus Nazareth gekreuzigt wurde, wie er hingerichtet wurde und wie alle ihre Hoffnungen zerplatzt sind. Und Jesus hört sich das alles an und setzt sich mit ihnen an den Tisch und fängt an, das Brot zu brechen. Und dann geht's weiter hier im Vers 31. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Wir werden das heute im Predigtext auch nochmal ähnlich erleben. Aber ich habe mir gedacht, wie krass ist sowas? Die laufen da stundenlang vielleicht mit Jesus und erzählen ihm und Jesus hört zu und sie sind mit ihm zusammen und eigentlich erkennen sie ihn gar nicht. Und die haben mir gedacht, wie oft geht's uns so? Wir kommen hier jeden Sonntag in Gottesdienst, wir nehmen an irgendwelchen Kleingruppen teil, wir lesen vielleicht unsere Bibel und beten und so. Aber wie oft erkennen wir Jesus nicht wirklich? Und ich würde mir das so wünschen, dass dieses Ostern für uns so was wird, wie dass wir ihn wirklich erkennen und dass wir wirklich verstehen, um was es Jesus geht und was er uns sagen möchte und wo wir auch vielleicht ein ganz falsches Bild von ihm haben. Ich habe so eine Phase in meinem Leben gehabt, wo Gott mich da wirklich ganz drastisch darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich ein vollkommen schiefes Bild von ihm hatte. Und ich bin Gott so dankbar dafür, dass es diesen Moment in meinem Leben gab, wo ich das einfach gemerkt habe. Aber jetzt zum eigentlichen Bibeltext. Der Predigtext, der heute in den Perikopen vorgegeben ist, der hat mir irgendwie nicht so wirklich zugesagt. Ich habe mir gedacht, nee, ich möchte an Ostern nicht über irgendeinen so alttestamentlichen Text predigen. Und ich habe mir einen rausgesucht aus dem Neuen Testament, aus Johannes. Aber bevor wir den Johannestext miteinander lesen, möchte ich uns ein bisschen mitnehmen in die Vorgeschichte zu dem, was da passiert ist. Jesus ist für alle wohl relativ überraschend festgenommen worden, ist gekreuzigt worden, ist gestorben. Und man hat ihn am selben Tag noch begraben. Und wir haben das heute schon auf dem Friedhof, diejenigen, die dabei waren, schon gehört aus dem Markus-Evangelium, wie die Frauen am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, zum Grab gehen. Und es sind so ein paar Frauen dabei, die Jesus auch begleitet haben. Maria aus Magdala oder Maria Magdalena, wie das vielleicht für manche von uns noch geläufiger ist, Johanna, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome. Und diese Frauen, die gingen am Sonntagmorgen zum Grab und das, was bei uns in Deutschland, glaube ich, eher nicht so üblich ist, aber ich glaube, was ich so gehört habe, in Amerika durchaus nicht ganz so unüblich ist, aber was vor allem in der damaligen Zeit sehr üblich war, die Toten wurden typischerweise, bevor sie beerdigt wurden, einbalsamiert. Und die haben die Salben gekauft, ging an dem Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde, offensichtlich nicht mehr, weil der Sabbat angebrochen war. Aber sie haben jedenfalls diese Salben, die sie dazu gebraucht haben. Und sie wollten ihn jetzt einbalsamieren. Und haben sich dann noch Gedanken gemacht, so wie kommen wir jetzt in das Grab rein, da war ein großer Stein davor, war kein so ein Grab, wie wir das kennen, in der Erde, sondern es war ein Felsengrab mit einem großen, schweren Stein davor. Und die Frauen wussten, wir können diesen Stein allein nicht bewegen und haben sich so ihre Gedanken gemacht. Und ich habe mir so überlegt, warum hat niemand von denen daran gedacht, was Jesus vorher gesagt hatte? War ja nun nicht so, als ob Jesus nicht über seinen Tod gesprochen hätte und auch über das, was danach kommen hätte sollen. Wer die Bibel schon mal oder wenigstens das Neue Testament vielleicht schon mal in größeren Portionen gelesen hat und dazu vielleicht auch eine Bibel mit Überschriften benutzt hat, der weiß, dass es da so Teile gibt, wo es heißt, Jesu erste Leidensankündigung, Jesu zweite Leidensankündigung, Jesu dritte Leidensankündigung. Und das Interessante ist, in allen drei synoptischen Evangelien, also man teilt die Evangelien quasi in zwei Sorten ein, das eine sind Matthäus, Markus und Lukas, die relativ ähnlich über Jesus berichten. Und dann gibt es noch den Johannes, der einen ganz, ganz anderen Ansatz hat. Aber in allen drei synoptischen Evangelien, da findest du alle drei, also jedes Mal, dreimal in jedem Evangelium findest du diese Ankündigung. Also wenn du in Matthäus zum Beispiel liest, dann findest du die in Matthäus 16, Vers 21, Matthäus 17, Vers 23 und Matthäus 20, Vers 19. Und ich lese uns das mal vor, was Jesus seinen Jüngern da gesagt hat. Und zwar mehr oder weniger wörtlich immer wieder dasselbe. Matthäus 16, Vers 21 heißt es, von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartete. Er würde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Hallo? Warum muss man Jesus einbalsamieren? Nicht richtig zugehört. Aber es war nicht das einzige Mal, wo Jesus darüber gesprochen hat. Nochmal, auch der Lukas berichtet diese drei Ankündigungen, aber er berichtet noch was Zusätzliches. In der Predigt, die Jesus gehalten hat, im Tempel oder in der Rede, wie auch immer wir uns das vorstellen müssen, Lukas Kapitel 24, Vers 46, da sagt Jesus, es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Und in der Vorbereitung habe ich jetzt natürlich auch nachgeguckt, ja, wo steht es denn im Alten Testament? Vielleicht hast du auch schon gesucht. Wenn du danach gesucht hast, suchst du vermutlich immer noch. Denn es ist nicht so einfach, wo du sagst, ja, hier steht es, der Messias muss sterben und am dritten Tag auferstehen. Es gibt ganz, ganz viele Abhandlungen darüber, was damit gemeint sein kann. Und offensichtlich ist da was gemeint, was nicht so offensichtlich an der Oberfläche steht. Aber eine der Stellen, auf die sich Jesus bezogen haben könnte, die steht vermutlich, oder er bezieht sich vermutlich auf das, was dem Propheten Jona passiert ist. Und das sagt Jesus zum Beispiel in Matthäus Kapitel 12, 39 bis 40. Jesus erwiderte, nur schlechte, treulose Menschen würden ein Wunder verlangen. Das einzige Zeichen, das ich ihnen geben will, ist das, was mit dem Propheten Jona geschah. So wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches verbracht hat, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Also mindestens fünfmal hat Jesus davon gesprochen, dass er sterben wird und nach drei Tagen auferstehen wird. Und wenn du dich jetzt fragst, naja, aber am dritten Tag und drei Nächte, das sind nur ein bisschen Unterschiede und so, dann können wir uns gerne mal darüber unterhalten. Die Juden hatten da ein besonderes Verhältnis zur Zeitrechnung. Bei denen hat der Tag ja auch mit Sonnenuntergang begonnen und so weiter und so fort. Also das ist nun nicht das große Problem, sondern das Problem war, dass Jesus seinen Jüngern eindeutig gesagt hat, was passieren würde, und die haben es offensichtlich nicht verstanden. Wie gut, dass uns sowas nicht passiert. Wie gut, dass wir, wenn wir eine Bibelstelle gelesen haben, die einfach verstehen und die umsetzen und die ist immer präsent. Oder vielleicht zeigen wir jetzt doch lieber nicht so sehr auf die Jünger. Ich weiß nicht, wer von euch am Karfreitag diese Dokumentation im zweiten deutschen Fernsehen gesehen hat. Inri, warum Jesus sterben musste. Ich habe mir gedacht, gucken wir mal rein. Und es war sehr interessant. Also dem Judas wird Unrecht getan. Also der hat Jesus gar nicht verraten. Nee, Jesus, der hatte das geplant, ein bisschen Aufruhr zu veranstalten. Er ging in den Tempel, hat die Tische der Wechsler umgeschmissen, aber der Aufruhr, den er da veranstaltet hat, der hat nicht die nötige Wirkung gehabt. Deswegen hat er sich mit Judas verabredet, dass Judas einen Termin beim Hohen Rat macht und dass er dort seine Sache vortragen kann, und das ist irgendwie schiefgegangen. Da dachte ich mir, okay. Jesus ist nicht von den Umständen überrascht worden. Er hat, ich weiß nicht, wie lang das vorher war, aber er hat Tage, vielleicht Wochen vorher, hat er seinen Jüngern gesagt, passt mal auf, ich gehe jetzt nach Jerusalem, ich werde dort verhaftet, ich werde umgebracht und 3 Tage später werde ich auferstehen. Ich weiß nicht, warum die Leute nach irgendwelchen historischen Dokumenten suchen und sagen, ja, man weiß es nicht so ganz genau, aber es könnte so und so gewesen sein. Jesus hat es eindeutig gesagt, er ist nicht überrascht worden. Die Dinge sind nicht anders gelaufen, als er das eigentlich wollte. Jesus wusste, er geht nach Jerusalem, er wird sterben und er wird am 3. Tag auferstehen. Und auch dieses Sterben, für uns ist das irgendwie so, naja, jetzt ist das Wirken Jesu irgendwie vorzeitig beendet worden. Das war der Grund, warum Jesus überhaupt gekommen ist. Jesus ist gekommen, um am Kreuz zu sterben für die Sünde der Welt. Ich weiß nicht, warum die Leute nach einem Grund suchen, warum das irgendwie schiefgegangen ist und ja, irgendwie der arme Jesus. Jesus hat sich diesen Weg rausgesucht. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen und ist auf diese Welt gekommen, um zu sterben. Lasst es mal ganz tief in eure Herzen einsinken. Aber jetzt zurück. Wir sind ja noch nicht bei unserem Text, ich habe den ja immer noch nicht vorgelesen, aber wir kommen jetzt zu dieser Geschichte, um die es heute Morgen gehen soll. Die Frauen kommen zum Grab und ich habe gesagt, sie haben sich Gedanken gemacht, wer macht ihnen jetzt das Grab auf, wie kommen sie an den Leichnam, um den einzubalsamieren, und sie kommen hin und das Grab ist offen. Und Maria läuft nun zurück, berichtet es den Jüngern, so ist im Johannesevangelium überliefert. Und Johannes und Petrus laufen zum Grab. Johannes war offensichtlich der bessere Läufer, kommt früher an, guckt von außen rein. Petrus kommt auch. Petrus, der etwas Forschere, er geht ins Grab rein und findet das Grab leer. Und da liegen die Tücher. Und Maria ist wohl offensichtlich mit den beiden mitgekommen und steht nun auch da am Grab. Und nachdem Johannes und Petrus sagen, okay, Jesus ist weg, wir verstehen das jetzt nicht. Moment, hatte da Jesus irgendwas gesagt? Also spätestens jetzt denkt man sich doch, na ja, da war was, oder? Hat doch Jesus gesagt, am 3. Tag. Nein, Johannes und Petrus sind total verwirrt und gehen zurück. Und Maria, die war ja auch dabei. Die hat Jesus begleitet, die hat das auch gehört. Also in dem Fall sind die Männer nun nicht schlimmer als die Frauen. Auch die Maria ist da und ist total traurig. Und jetzt steht Maria hier vor dem leeren Grab. Und jetzt lasst uns einsteigen in diesen Bericht von Johannes. Wir lesen Johannes Kapitel 12, die Verse 11 bis 18. Ich lese immer stückweise und sage dann ein paar Sachen dazu. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein, die vorher leer war. Petrus und Johannes haben ja reingeguckt, und da waren nur die Leichentücher. Und da sah sie 2 Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatte. So, lass mich kurz was zu den Engeln sagen. Ich weiß nicht, was du unter Engel dir vorstellst. Manche, die kennen das aus irgendwelchen Bildern, aus der Kirche, was weiß ich. Oder irgendwelche Statuen, so kleine, dickliche Kinder mit Stummelflügeln oder sowas. Engel haben normalerweise keinen Körper. Engel sind Geistwesen. Aber hin und wieder treten sie in Kontakt mit uns Menschen und dazu müssen sie Gestalt annehmen. So, die saßen offensichtlich da als ganz normale Männer, vielleicht auch Frauen, aber die saßen jedenfalls da und die hatten keine Flügel, die hatten keine Heiligenscheine, die haben auch nicht irgendwie geleuchtet oder so. Die saßen da und dann guckt Maria da rein und dann sagen die zu ihr, Vers 13, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo man ihn hingelegt hat. Gerade eben war das Grab noch leer, jetzt sitzen da zwei Männer. Maria ist vollkommen außer sich, die weiß gar nicht mehr, wie ihr geschieht. Und dass da zwei Männer in dem Grab sitzen und Jesus weg ist, versteht sie irgendwie auch nicht richtig. Und sie wendet sich um und will wieder gehen, Vers 40. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen. Und jetzt versteht sie es. Jesus hat gesagt, am dritten Tag werde ich auferstehen und jetzt steht er da. Und dann sagt sie, Jesus, super, jetzt habe ich es verstanden. Nein. Sie wandte sich um, sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Das hätten wir doch alle besser gemacht, oder? Oder auch nicht. Maria will wieder gehen, sieht Jesus da stehen und sie erkennt ihn nicht. Genauso wie es den Emmaus-Jüngern ging. Und Jesus sagt zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner. Und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Und wisst ihr, ich habe so einen Eindruck, Jesus, der genießt es irgendwie. Die erste, der sich Jesus zeigt, ist Maria. Im Übrigen für mich einer der Beweise dafür, dass diese Geschichte nicht ausgedacht ist. In der damaligen Zeit war das Wort einer Frau nicht viel wert. Sie konnte auch bei Gericht nicht als Zeugin auftreten. Und die erste, der Jesus überhaupt begegnet, ist nicht der Jünger, den Jesus lieb hatte. Ist nicht der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will, sondern ist Maria. Und das hätte der Johannes und auch die anderen Evangelisten vermutlich nicht so erfunden, wenn es nicht wirklich so gewesen wäre. Also kann man sich jetzt natürlich schon fragen, warum zeigt sich Jesus als erstes der Maria? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehört habt. In jüngerer Zeit sind immer wieder Theorien aufgetaucht, dass Jesus ein Verhältnis mit Maria gehabt hätte, dass sie womöglich sogar geheiratet haben und Kinder miteinander gehabt hatten und so. Darüber gibt's in der Bibel nirgends auch nur den kleinsten Hinweis dafür. Es gibt in meinen Augen auch keine ernstzunehmenden anderweitigen Hinweise darauf. Wenn wir also danach suchen, warum Jesus nun ausgerechnet sich Maria zuerst gezeigt hat, da kann man jetzt natürlich spekulieren. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht spekulieren, aber was ich möchte, ist uns ein bisschen in Erinnerung rufen, was Maria für eine Frau war. Maria hat Jesus begleitet, wie die 12 Jünger auch. Wir lesen das in Lukas Kapitel 8, Vers 1 und 2. Sie war eigentlich immer bei ihm, wenn Jesus seine Reisen gemacht hat, wo er unterwegs war. Sie hat den Dienst Jesu finanziell unterstützt, lesen wir einen Vers später, Lukas 8, Vers 3. Und sie ist im Gegensatz zu manchen Jüngern, sage ich jetzt mal, auch als es an die Kreuzigung ging, nicht weggelaufen. Sie stand am Kreuz. Wir lesen das in Matthäus 27, 55 und 56. Und sie war beim Begräbnis dabei. Sie hat den ganzen Dienst Jesu begleitet, in aller Treue. Und ich glaube, dass Jesus sie einfach auch für diese Treue belohnen wollte. Wie gesagt, wir können eigentlich nur spekulieren, aber wir halten das einfach mal fest. Die erste, der Jesus sich nach seiner Auferstehung gezeigt hat, war Maria. Und offensichtlich hat sie ihn dann umarmt oder seine Füße festgehalten oder wie auch immer. Und Jesus sagt dann im Vers 17 zu ihr, halte mich nicht fest. Wenn du gerade selber mitliest in deiner Bibelübersetzung, dann heißt es vielleicht, berühre mich nicht. Das Problem war aber nicht, dass Jesus nicht berührt werden durfte. Zu Thomas sagt er später, lege deine Hände in meine Hände und in meine Seite. Also die Berührung an sich war kein Problem. Deswegen ist die richtigere Übersetzung vermutlich, halt mich nicht fest. Denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. So, Maria bekommt hier einen Auftrag. Geh zu meinen Brüdern, also zu den Aposteln, und sag ihnen, was jetzt hier passiert ist, dass ich auferstanden bin und so. Und ich habe mir so gedacht, Jesus, das hättest du vorher viel einfacher haben können. Die waren doch da. Du hättest ihnen selber begegnen können. Nein, er schickt Maria zu seinen Jüngern und sagt, ich weiß was ihr nicht wisst. Ich habe mir gedacht, wie demütigend muss es für die 12 Jünger gewesen sein, dass Maria kommt und ihnen, den Auserwählten, diese Nachricht überbringt. Jesus ist dann später auch noch gekommen, hat sich ihnen auch noch selber gezeigt. Ich denke, die meisten von uns werden diese Begebenheit ja kennen. Aber Maria war Teil dieses Planes und sie wurde von Jesus gebraucht, um diese Botschaft weiterzugeben. Und in mancherlei Hinsicht hat Jesus sie offensichtlich seinen Jüngern sogar vorgezogen. Lass mich an der Stelle, ohne das jetzt großartig auszuführen, einfach nur eine kurze Bemerkung dazu machen. Trotzdem war sie keine Apostelin. Sie wurde nicht unter die 12 gerechnet, aus welchen Gründen das auch immer war. Aber Maria hatte offensichtlich damit kein Problem. Sie hat von Jesus einen Auftrag bekommen und sie hat diesen Auftrag ausgeführt. Und jetzt kommt Maria zu den Jüngern, Vers 18. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und er richtete, und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Maria war treu in allem, was sie getan hat. Sie war treu vor der Kreuzigung. Sie war treu nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung. Und Maria hatte in diesem ganzen Dienst Jesu offensichtlich auch eine besondere Beziehung zu ihm. Für diejenigen von euch, die die Geschichte von Maria nicht wirklich kennen, es wird uns berichtet, dass Jesus sie von 7 Dämonen befreit hat. Und von daher, dass sie eine besondere Beziehung zu Jesus hatte, ist irgendwie verständlich. Aber die beiden hatten offensichtlich ein sehr enges Verhältnis miteinander. So wie Johannes ein enges Verhältnis zu Jesus hatte. Aber Maria war eine, die das ernst genommen hat, die Jesus ernst genommen hat, die Treue gezeigt hat. Und deswegen ist Jesus ihr als Erste erschienen. Er hat ihr Dinge gesagt, die er seinen Jüngern nicht gesagt hat. Und lass mich einfach diese Begebenheit abrunden mit diesem Gedanken: Jesus geht mit jedem anders um. Vielleicht identifizierst du dich mit Maria, vielleicht identifizierst du dich mit Petrus und Johannes. Vielleicht identifizierst du dich auch mit Thomas. Alle sehen Wunder, bloß ich nicht. Vielleicht identifizierst du dich auch mit irgendjemand anderem, dem Jesus überhaupt nicht erschienen ist. Aber weißt du was? Es ist nicht wichtig, wie Gott mit dir umgeht. Es gibt diese Begebenheit, die möchte ich jetzt nicht lesen, aber uns einfach daran erinnern, wo Jesus, der Auferstandene, am See Genezareth ist und wo er mit Petrus spricht. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Geschichte, wo Jesus ihn dreimal fragt: Liebst du mich? In verschiedenen Nuancen, und Petrus jedes Mal, ich würde sagen, ausweichend antwortet und so. Und Jesus gibt ihm einen Auftrag. Und dann sagt er ihm so ein paar Dinge und dann sagt Petrus oder stellt Petrus Jesus eine Frage und er sagt: Jesus, und was ist mit dem da? Und er zeigt auf Johannes. Und Jesus sagt zu ihm: Petrus, wenn ich wollte, dass der übrig bleibt, bis ich wiederkomme, was wird's dich angehen? Und dann wird so geschrieben, deswegen ging das Gerücht um unter den ersten Christen, dass dieser Jünger nicht sterben würde. Er ist gestorben. Aber um was es mir geht, ist: Wir vergleichen uns so gern mit anderen. Wir möchten, ja, würden das vielleicht auch gern so erleben wie bei den anderen. Warum ist es bei ihm so und warum ist es bei ihr so und bei mir ist es so? Warum tut Gott nicht dieses und jenes? Und was wir aus dieser Begebenheit lernen können und was wir aus der Begebenheit am See Genezareth lernen können, ist: Es ist nicht wichtig, welchen Weg Gott mit dir geht. Gott geht mit dir den Weg, den er für dich rausgesucht hat. Und lass mich dir eins sagen, dieser Weg ist gut. Gott hat für jeden von uns einen guten Weg. Und dass Gott mit dir einen anderen Weg geht als mit mir, liegt vermutlich daran, dass du anders bist als ich. Und dass Gott sich den Weg raussucht, so wie er zu dir und zu mir passt. Und so wie wir das erleben, was uns hilft, zu den Menschen zu werden, die Jesus in uns sieht. Und deswegen ärgere dich nicht darüber oder stell dir nicht die Frage, warum ist es bei mir so und beim anderen ist es anders? Warum muss ich das erleben? Oder warum muss er das erleben? Wir müssen uns nicht vergleichen. Das, was Gott von uns möchte, ist, dass wir treu sind, so wie die Maria. Wir sind Menschen, die Jesus nachfolgen, hoffentlich jedenfalls. Und das, was Gott von uns möchte, ist, dass wir das tun, was er uns sagt. Und dass wir das tun in aller Treue. Dass wir die Aufträge, die er uns gibt, erfüllen, so wie Maria das getan hat. Nochmal, es ist nicht wichtig, welchen Weg Gott mit dir geht. Es ist wichtig, dass du ihn mitgehst. Dass du sagst, ja, Herr, ich bin bereit, dahin zu gehen, wo du mich hinschickst. Und ich danke dir, dass du dabei bist. Jesus hat einen guten Weg und er geht diesen Weg mit uns. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns in dieser Begebenheit mit Maria aus Magdala zeigst, dass du uns kennst. Und ich danke dir, Herr, dass du mit jedem von uns so umgehst, Herr, wie es jeder von uns braucht. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du uns Frieden darüber schenkst, dass unser Weg vielleicht anders ist als der von anderen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dieses Vertrauen schenkst, dir zu glauben, dass du weißt, was du tust und dass du gute Wege für uns hast, auch wenn sie uns vielleicht nicht gut erscheinen. Dass wir Vertrauen haben, Herr, dass die Wege, die du mit anderen gehst, gut für sie sind, auch wenn wir da vielleicht unsere Probleme damit haben. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der lebendig ist. Du bist nicht im Grab geblieben. Und du gehst mit uns, mit jedem Einzelnen von uns. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass dieses Ostern zu einem Ostern wird, wo wir dir, dem Auferstandenen, auch wirklich begegnen, wo wir Gemeinschaft mit dir haben, wo du zu uns reden kannst, wo wir mit dir reden können und wo wir dich vielleicht zum ersten Mal so richtig erkennen. Hilf uns, Herr, dass wir nicht in unseren eigenen Vorstellungen hängen bleiben, sondern dass wir dir erlauben, uns so zu begegnen, wie du wirklich bist. Dir sei alle Ehre. Amen.